die enthaltenen Fette haben einen Schmelzpunkt und den muss ich erreichen, um eine gute Verdauung im Tier zu erreichen.
Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Salvana Tiernahrung. Salvana hat ein großes Know-how im Bereich Kälberfütterung mit Milchaustauscher aufgebaut. Gesunde Kälber brauchen gutes Futter. Salvana kann dich dabei unterstützen. So kannst du zum Beispiel auch meinen Interviewgast Christoph Wagner einfach anrufen unter 08 27 2 99 89 16.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Kälberfütterung mit Milchaustauscher. Diese Folge hat auch eine Schwesterfolge und dort geht es um die Fütterung mit Vollmilch. So kannst du dir beides anhören und für dich wählen, was für dich besser passt. Die Schwesterfolge habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und nun starten wir auch direkt mit dem Interview. Als Kind hat er bereits die Milchpulversäcke geöffnet, um an Gummibärchen zu kommen. Heute ist er Fachberater bei Salvana und betreut im Außendienst die Rindercrew sozusagen und betreut auch Betriebe unabhängig von der Größe, von klein bis zu 2000 Kühen. Er hat einen eigenen Milchkuhbetrieb im Nebenerwerb und beschäftigt sich seit ca. 15 Jahren mit Milchaustauscher. Daher mein perfekter Interviewgast für das heutige Thema Kälberfütterung mit Milchaustauscher. Herzlich willkommen im Interview, Christoph Wagner.
Hallo zusammen.
Hallo. Das möchten wir jetzt mal genau wissen mit den Gummibärchen. Was hat das denn damit auf sich?
Als Kind war es immer sehr spannend, wenn neues Milchpulver auf dem Hof angeliefert worden ist. Dann war es für uns Kinder immer das Erste, die Säcke zum Öffnen, weil in den Milchaustauschersäcken hat sich immer eine kleine Tüte Gummibärchen versteckt und das war das Ziel der Kinder, diese sich als Erstes zu sichern.
Okay. Dadurch waren dann mehrere Säcke offen wahrscheinlich.
Es waren meist mehr Säcke geöffnet, als in der Zeit verbraucht werden konnten. Aber das hat sich auch nicht von allein gelöst. Die Säcke wurden stetig geöffnet.
Okay, gut. Ja, wir wollen heute mal das Thema Milchaustauscher unter die Lupe nehmen. Das Kalb kommt auf die Welt, kriegst die Biestmilch und irgendwann geht's dann weiter mit entweder mit Vollmilch oder mit Milchpulver. Es wird noch eine Schwesterfolge geben hierzu. Das ist die nächste Folge. Da geht's dann um Kälberfütterung mit Vollmilch. Heute konzentrieren wir uns auf den Aspekt vom Milchpulver. Und da die Frage an dich, wenn ich nun mit Milchpulver starten möchte. Was rätst du da?
Bei Milchpulver ist es wichtig zu wissen, was möchte ich mit dem Milchaustauscher machen? Möchte ich die Kälber ab der zweiten Mahlzeit oder ab der zweiten Lebenswoche versorgen? Möchte ich einen Milchaustauscher, mit diesem ich die Kälber abtränken möchte? Habe ich Kälber, die ich erst mit 6 bis 8 Wochen bekomme und dann auf meinem Betrieb nur abgedrängt werden. In Abhängigkeit vom Einsatzzweck muss man sich den passenden Milchaustauscher aussuchen. Das erste und auch wichtigste Qualitätskriterium beim Milchaustauscher ist der Magermilchpulvergehalt. Hier sind Milchaustauscher von 60 Magermilchpulver bis zu Milchaustauschern ohne Magermilchpulver am Markt. Dieser Magermilchpulvergehalt ist ein entscheidendes Kriterium für die Wirkung im Tier, für die Verträglichkeit, aber auch für den Preis.
Also wenn ich an Magermilchpulver denke, dann denke ich eigentlich an eine Panne, die bei uns auf dem Betrieb damals mal gelaufen ist. Und zwar hatten wir immer wieder Probleme mit Kälberdurchfall. Und wir wussten nicht so recht, woran lag das. Und irgendwann haben wir da uns Rat geholt. Und da kam, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vom Tierarzt, der war auch bei irgendeiner Medizinfirma im Tierbereich unterwegs. Und der hat sich so ein bisschen auch auf Haltung und Kälber, dass er mal so ein bisschen auf die Betriebe geht und guckt, was denn verbessert werden kann. Und der hat auf unser Milchpulver geguckt und hat gesagt, ja, da ist pflanzliches Eiweiß drin. So, das macht Ärger, gerade in den ersten Wochen. Und das war der große Knackpunkt bei uns. Das war nicht auf dem Schirm. So, dass gerade in den ersten Lebenswochen das so wichtig ist, dass man da mit Magermilchpulver unterwegs ist.
Das Problem kann ich nachvollziehen. Das Tier braucht zum Wachsen Protein und Energie. Und es ist immer die Frage, woher kommt dieses Protein? Und die beste Proteinquelle für die kleinen Kälber ist nun mal das Protein aus Milch, aus Magermilchpulver, sprich Milcheiweiß, Casein. Wenn wir einen Milchaustauscher haben, der weniger Magermilchpulver oder sogar gar kein Magermilchpulver hat, dann stellt sich die Frage, woher kommt dieses Protein, was im Milchaustauscher enthalten ist. Ist es Milchaustauscher mit einem hohen Anteil an pflanzlichem Eiweiß, dann kann das durchaus zu Verdauungsproblemen kommen, weil dieses pflanzliche Eiweiß vom kleinen Kalb schlecht verwertet werden kann, weil sich die Verdauung, die Enzymatik noch nicht entwickelt hat. Und alles, was schlecht verdaut werden kann beim Kalb, kann zu Durchfall führen.
Es gibt so Magermilchpulver, Molkepulver und Nullaustauscher. Wo ist da eigentlich die Grenze? Also ab wann ist es Magermilchpulver und ab wann ist es Molkepulver?
Also Nullaustauscher, wie der Name schon sagt, sind Milchaustauscher ohne Magermilchpulver. Diese bestehen nur aus Molkenpulver und aus einem mehr oder weniger hohen Anteil an pflanzlichem Eiweiß. Und magermilchpulverhaltiger Milchaustauscher ist es immer, wenn Magermilchpulver enthalten ist. Desto mehr, desto besser. Und gerade bei Milchaustauscher mit pflanzlichem Eiweiß empfehle ich immer einen genauen Blick auf den Sackanhänger, woher dann das Eiweiß kommt, was nicht aus Milchbestandteilen ist. Und da gibt es eben viele verschiedene Quellen an pflanzlichem Eiweiß, Weizenprotein oder auch Sojaprotein aus verschiedenen Quellen oder teilweise auch aus Erbsenprotein. Und diese pflanzlichen Eiweißträger haben auch wieder unterschiedliche Verdaulichkeiten. Für den Laien ist es relativ schwierig, auf einen Blick die Qualität des Milchaustauschers einzuschätzen, wenn es sich um einen Milchaustauscher ohne Magermilchpulver handelt.
Ein Entscheidungskriterium ist auf jeden Fall dieser Magermilchanteil. Und da ist es ja so, je höher, desto besser, aber auch desto kostenintensiver, ne? So. Das heißt, man kann ja auch am letzten Ende, ist ja auch eine Strategie, dass man dann am letzten Ende weniger Magermilchpulver füttert, damit man da dann Kosten reduziert. Was ist davon zu halten?
Das ist eine Möglichkeit für Betriebe, die größere Mengen an Milchaustauscher benötigen, die ihre Tränkephase 2 teilen, in den ersten 6 Wochen einen hochwertigen Milchaustauscher, der über den hohen Magermilchpulvergehalt hinaus auch noch Bestandteile enthält, die die Verdauung stabilisieren und fördern, was dann auch Geld kostet. Bestandteile, die die Verdauung stabilisieren, sind zum Beispiel Fettsäuren oder auch andere Futtersäuren, die Durchfall verhindern, die Verdauung fördern. Und in der zweiten Tränkephase, das Kalb ist älter, es frisst schon Laufutter oder Kraftfutter dazu, die Verdauung ist stabiler, die Tränkemengen gehen zurück. Da kann man Milchaustauscher einsetzen, der weniger Magermilchpulver hat. Ich würde davon abraten, einen zu großen Qualitätssprung zwischen der ersten und der zweiten Phase zu machen. Sonst hat das Tier einfach in der sensiblen Phase, in der Umstellung von Milch auf Festfutter, hat es noch eine weitere Futterumstellung von guten auf etwas schwächeren Milchaustauscher. Es muss sich der Betrieb jedoch überlegen, wie groß ist das Einsparpotenzial, welcher arbeitswirtschaftliche Aufwand steckt dahinter. Es macht nur Sinn, wenn sich die Gegebenheiten auf dem Betrieb anbieten.
Okay, gut. Welche Entscheidungskriterien siehst du noch bei der Milchpulverauswahl?
Neben dem Magermilchpulvergehalt würde ich vor allem die weiteren Eiweißquellen als Qualitätskriterium darstellen. Das kann man teilweise an einem Rohfasergehalt erkennen. Pflanzliche Komponenten haben Rohfaser, tierische Komponenten haben keine Rohfaser. Das heißt, ein Milchaustauscher auf diesem 0 oder 0,1% Rohfaser stehen, das sind hochwertige Milchaustauscher, habe ich höhere Gehalte an Rohfaser draufstehen, heißt das, es ist auch ein höherer Anteil an pflanzlichen Proteinen enthalten und dieses ist gerade für kleine Kälber eher nachteilig. Neben dem Protein würde ich dann vor allem die Zusatzstoffe noch im Blick behalten, wobei das auch eine Sache ist, die für den Laien nicht ganz einfach zu unterscheiden sind. Ist mein Milchaustauscher angesäuert oder nicht? Wir arbeiten die letzten Jahre sehr stark mit Säuren im Milchaustauscher, kurzkettige, mittelkettige Fettsäuren, aber auch Säuren, die pH-Wert wirksam sind, Säuren, die pH-Wert neutral sind. Da geht es vor allem immer um die Verdaulichkeit.
Was hat das mit den Ketten auf sich? Kurzkettige und was du da sagtest?
Unser Ziel ist es, eine möglichst gute und reibungslose Kälberaufzucht für den Betrieb, für die Kälber hinzubekommen. Und wenn wir uns Vollmilch anschauen, dann haben wir zum einen Milchaustauscher von der Vollmilch die Proteinquelle. Wir haben im Milchaustauscher Milcheiweiß. Die große Unterscheidung von Magermilchpulver zu Vollmilch ist, dass Magermilchpulver kein Fett mehr enthalten hat oder wenig Fett enthalten hat. Und als gängige Fettquellen im Milchaustauscher werden Palmfett, Kokosfett, auch Sonnenblumenöl eingesetzt. Wenn man sich aber die Fettsäurenmuster anschaut, dann sieht man Unterschiede zum Milchfett. Und wir haben versucht, diese Unterschiede, die die pflanzlichen Fettsäuren im Vergleich zum Milchfett haben, dass wir die über Zusatzstoffe ausgleichen. Das heißt, wir wollen eine Fettsäurenoptimierung beim Milchaustauscher erreichen. Denn nur ein optimales Fettsäurenmuster ermöglicht uns eine optimale Verdauung.
Okay.
Ähnlich wie wir es im Pflanzenbereich mit dem Liebigschen Fass kennen. Der Stoff, der am ersten im Minimum ist, begrenzt mir die Leistung. So haben wir auch versucht, im Milchfettbereich nicht über die absolute Höhe des Fettbereichs eine Optimierung zu erreichen, sondern über die Optimierung des Fettsäurenmusters, so nach dem Motto Klasse statt Masse.
Ja, okay. Das geht dann ja schon, das geht tief rein. Das ist schlau, dann so zu bauen, dass das gut passt, ja. Dieser pH-Wert, ich sag mal, dass man da jetzt Zusatzstoffe hat, die das sauer machen, die Milch, oder die halt nicht sauer machen, dass sie eher süß ist. Was macht wann Sinn?
prinzipiell kann man sagen, die Kälber sind wie wir Menschen. Wir lieben ja auch eher süße Speisen. Sauer ist eher ungewöhnlich.
Genau, wir mögen Haribo, ne?
Wir mögen Haribo, richtig. Ja. Aber zum Beispiel bei verschiedenen Tränkesystemen macht eine Sauertränke mit tiefem pH-Wert Sinn, weil dieser tiefe pH-Wert zu einer eher langsamen Tränkeaufnahme führt. Heißt, ein hungriges Kalb wird den Nuckeleimer relativ schnell leer trinken. Setze ich aber Milchaustauscher ein, der angesäuert ist, dann wird die Tränkeaufnahme eher verzögert sein. Das heißt, die Tränkeportionen sind kleiner, es sind kleinere Happen für die Verdauung, es ist etwas verträglicher für das Kalb. Der viel wichtigere Effekt von Säure ist, dass diese pH-Wertwirkung eine stabilisierende Wirkung für die Milchtränke hat und somit ein geringeres Keimwachstum in der Tränke stattfinden kann. Milch ist kein steriles Lebensmittel. Weiß jeder Landwirt, wenn er seine Milchgeldabrechnung anschaut, man hat mal einen höheren Keimgehalt, man hat mal einen niedrigeren Keimgehalt. Man versucht es über eine kühle Tränke, über das Abkühlen der Vollmilch zu erreichen. Beim Milchaustauscher funktioniert das nicht. Ich kann nicht meinen Milchaustauscher mit 40 Grad oder 43 Grad anrühren und dann den kühlen. Macht keinen Sinn. Somit versuchen wir eine Stabilisierung der Tränke über diesen tiefen pH-Wert zu erreichen. Auch die Verhältnisse auf dem Betrieb sind nicht immer steril. Kälber kommen mit Keimen in Kontakt. Und dann müssen wir versuchen, den Keimen ein möglichst schlechte Lebensbedingungen zu ermöglichen.
Ja.
Und Keime mögen nicht sauer.
Das ist ja irgendwie schwierig. Am liebsten wäre ja, wenn man da was Leckeres hat für die Kälber und etwas, was die Keime sozusagen in Schach hält, ne? Dass die sich vermehren. Und da muss man dann ja irgend so einen Kompromiss finden, oder wie siehst du das?
Das ist genau richtig. Wir müssen einen Kompromiss finden zwischen Futteraufnahme und Verträglichkeit und Verdauungsstabilisierung. Darum haben wir schon vor vielen Jahren begonnen, einen Säurekomplex zu entwickeln, der möglichst viele Probleme auf einmal lösen kann. Und dieser Säurekomplex besteht eben aus sehr viel verschiedenen Säuren, die in unterschiedlichen Abschnitten arbeiten bzw. wirken. Zum Beispiel eine Zitronensäure oder eine Ameisensäure ist eine Säure, die wirkt sehr schnell, die führt zu einer pH-Wertabsenkung. Bieten wir auch den Betrieben an, dass wir den pH-Wert der fertigen Milchtränke messen und somit sagen, okay, der pH-Wert ist zu hoch oder ist zu niedrig, was können wir machen? Und andere Säuren haben wir im Programm, die führen nicht zu einer pH-Wertabsenkung, die sind von der Schmackhaftigkeit nahezu neutral. Erreicht man zum Beispiel durch ein spezielles Coating. Und diese Säuren haben nicht die Wirkung in der Tränke oder bei der Tränkeaufnahme, sondern diese Säuren, die wirken erst im Tier in den hinteren Verdauungsabschnitten. Auch nicht im Labmagen, sondern zum Beispiel erst im Darm. Und viele Durchfälle werden von Kolierregern verursacht. Kolis oder Kolibakterien, die sich im Darm breit machen und von eben schlechten Milchaustauschern profitieren, die viel unverdaute Bestandteile in den hinteren Darmabschnitt lassen.
Okay.
Und da können wir eben mit den Säuren entgegenwirken, indem wir auch im Darm schlechte Lebensbedingungen für diese Bakterien schaffen. Und das schaffen wir über den Säurekomplex in unseren Milchaustauschern.
Okay, also verschiedene Säuren für die verschiedenen Bereiche. Ja, okay. Ja, spannend. Gibt es, also wir haben jetzt ja drei Entscheidungskriterien gehabt, den Magermilchanteil, die Art vom Eiweiß und die Zusatzstoffe, also die Säuren. Gibt es noch etwas?
Es gibt noch viele Punkte und ich könnte noch lange aus dem Nähkästchen plaudern. Wir schauen manchmal auch, was wird im Humanbereich eingesetzt. Und ich bin immer wieder überrascht, dass in vielen Präparaten, die im Humanbereich eingesetzt werden, zum Beispiel auch bei kleinen Kindern, das erzähle ich als Familienvater, tauchen ganz viele Zusatzstoffe auf, die wir auch im Bereich der Milchaustauscher verwenden. Wie zum Beispiel Milchsäurebakterien, die, wie der Name ja schon sagt, Milchsäure produzieren können und im Tier auch zu einer Stabilisierung der Verdauung beitragen. Oder pflanzliche Zusatzstoffe. Oregano ist im Humanbereich sehr verbreitet. Wir setzen bei bestimmten Milchaustauschern auch pflanzliche Zusatzstoffe ein, die die Verdauung stabilisieren, die die Verdaulichkeit der Rohstoffe fördern. Das Schwierige ist nur, wir als Hersteller versuchen, einen Know-how-Schutz für unsere Produkte zu erreichen. Wir wollen nicht unser ganzes Know-how aufs Produkt schreiben, so dass es jeder sofort lesen kann und unter Umständen auch kopieren kann. Daher ist es für uns die Schwierigkeit, so viel wie nötig dem Kunden mit auf den Sackanhänger zu schreiben, mit auf unsere Marketing-Flyer zu schreiben, aber doch so wenig wie nötig von unserem Know-how preiszugeben, weil dieses Know-how, es kostet ja auch Geld. Man muss Versuche machen, es beschäftigen sich viele Leute damit, die Geld kosten. Und dieses Wissen versuchen wir zu schützen. Ich sage zu meinen Betrieben immer, die erste Entscheidung für oder gegen einen Milchaustauscher, den kann man sicherlich vom Sackanhänger ablesen. Entspricht er meinen Anforderungen hinsichtlich Magermilchpulvergehalt, hinsichtlich Proteinquelle, Proteinherkunft, hinsichtlich angesäuert oder nicht angesäuert? Aber dann kommt der Punkt, wo ich sage, ich muss ihn einfach mal ausprobieren. Milchaustauscher kann ich nicht allein von einem Sackanhängervergleich unterscheiden. Es steckt einfach noch viel mehr hinter dem Sackanhänger, wie oft zu lesen ist. Und ich bin immer gern bereit, dass ich zum Betrieb sage, wir versuchen mal eine kleine Menge Milchaustauscher, probier mal 1-2 Wochen oder probier 5 Kälbern. Er muss bei mir keine große Menge abkaufen. Er kriegt einen guten Preis, auch wenn er kleine Menge abnimmt. Und dann entscheidet der Milchaustauscher, ob der Landwirt nachkauft oder ob er nicht nachkauft. Nach dem Motto, probieren geht über studieren.
Also passt nicht jeder Milchaustauscher auf jeden Betrieb, sozusagen.
Nein, es passt nicht jeder Milchaustauscher zu jedem Betrieb. Aber noch viel mehr passt nicht jeder Milchaustauscher zu jedem Betriebsleiter. Die Kälber wären nicht das Problem, aber das Drumherum. Und man muss sagen, man kann sich über einen Milchaustauscher auch einiges an Sicherheit einkaufen.
Meinst du damit, dass du wenn es jetzt hygienischer ist, dass man dann zum Beispiel weniger Säure braucht?
Zum Beispiel, desto hygienischer es bei einem Betrieb abläuft, desto genauer er Tränketemperaturen einhalten kann, desto genauer er Tränkemengen einhalten kann, desto besser das gesamte Management ist, desto eher kommt er vielleicht auch mit einem einfacheren Milchaustauscher zurecht. Und desto eher Unsicherheiten auf dem Betrieb bestehen hinsichtlich Tränkemenge, Tränketemperatur, auch Ablauf der Tränke, desto eher muss man bereit sein, für einen Milchaustauscher auch ein paar Euro mehr auszugeben, um trotzdem eine erfolgreiche Kälberaufzucht zu haben.
Das ist etwas, auf das man ja immer wieder stößt, ne? Dass es, wenn man sich mit einem Thema befasst, dass man dann merkt, oh, da gehört ja noch mehr dazu und das kann man ja noch weiter denken und der Bereich spielt ja auch noch mit rein und das finde ich ist was Spannende an der Milchkuhhaltung, dass man ja, dass man mit so vielen verschiedenen Sachen zu tun hat, dass es so unwahrscheinlich komplex ist. Man hat jeden Tag was Neues, was einem vor die Füße fällt, wo man Probleme lösen darf. Hinsichtlich Temperatur, wie siehst du das? Also welche Temperatur macht beim Anmischen und auch beim Vertränken Sinn?
Die Anrührtemperatur, die ist vor allem für die Löslichkeit der enthaltenen Fette wichtig. Das heißt, wenn wir eine Anrührtemperatur von 43, 44 oder 45 Grad haben, dann ist es nicht notwendig fürs Kalb, sondern dass sich das enthaltene Fett sehr gut auflöst. Die enthaltenen Fette haben einen Schmelzpunkt und den muss ich erreichen, um eine gute Verdauung im Tier zu erreichen. Die Tränketemperatur sollte dann am ehesten im Bereich der Körpertemperatur des Kalbes sein, also 37, 38 Grad. Somit muss das Kalb auch nicht viel, ich sag, Energie aufwenden, um die zugenommene Tränke auf Körpertemperatur zu bringen. Wir haben aber durchaus gute Erfahrungen mit Tränkesystemen, die eine Ad-Libitum-Tränke darstellen. Das heißt, das Kalb bekommt morgens einen vollen Eimer und kann dann über den ganzen Tag verteilt bis abends, bis zur nächsten Mahlzeit von diesem Eimer tränken. Das ist die sogenannte Ad-Libitum-Tränke, die die letzten Jahre sehr zugenommen hat, um im Sinne der metabolischen Programmierung eine gesunde und leistungsfähige Kuh zu erzeugen. Dieses System funktioniert aber nach unserer Meinung nur, wenn ich die Milch ansäure. Diese Ansäuerung sorgt zum einen dafür, dass das Tier kontinuierlich die Tränke aufnimmt, die Tränke stabil und hygienisch bleibt, aber eben auch, dass trotz niedrigerer Tränketemperatur, im Winter können das ja auch nur knapp über 0 Grad sein, die Tränke bzw. im Tier das Milcheiweiß gut verdaut werden kann. Und das geschieht einfach, indem durch die Ansäuerung und den niedrigeren pH-Wert im Labmagen das Ausflocken des Milcheiweiß geschieht und somit wie eine Art Labkuchen sich bildet, der langsam verdaut werden kann.
Ja, ja, es ist spannend. Also da hier in Schleswig-Holstein ist es ja etwas kühler und ich kenne eine, die macht das ohne Ansäuern mit der Ad-Libitum-Tränke, aber die jagt die Kälber auch hoch, also dass sie sofort rangehen. Ne? Also die den Großteil trinken sie dann sozusagen gleich am Anfang. So, und bei ihr geht's. Aber ja.
Frei nach dem Motto, wie ich es vorhin genannt habe, probieren geht über studieren. Unsere Empfehlung ist ansäuern. Wir wollen da für den Betrieb kein Risiko eingehen.
Hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
Ja, wir haben eine Schwesterfolge. Die andere Folge ist Füttern mit Vollmilch. Wir sagen, man kann mit beiden Systemen Kälber erfolgreich tränken und aufziehen. Die Entscheidung, ob Milchaustausch oder Vollmilch, ist Betriebs- bzw. Betriebsleiter individuell. Wenn wir Vollmilch machen, dann ist es uns wichtig, dann muss die Vollmilch aufgewertet sein. Ein Kalb braucht Vitamine, braucht Spurenelemente, braucht Mengenelemente. Die sind in der Vollmilch nicht mehr ausreichend enthalten, darum müssen wir es ergänzen. Der Milchaustauscher hat den Vorteil, dass sind diese ganzen Sachen dem Bedarf des Tieres entsprechend ergänzt und stellen somit der Milchaustauscher ein vollwertiges Alleinfuttermittel für die kleinen Kälber dar. Ganz klar, man kann mit beiden Systemen erfolgreich Kälber aufziehen. Wir wollen keine Wertung machen, Milchaustauscher ist besser als Vollmilch oder Vollmilch ist besser als Milchaustauscher. Beides hat seine Berechtigung und die Entscheidung, die obliegt beim Betrieb.
Da bin ich ganz deiner Meinung, deswegen mache ich ja auch diese zwei Folgen, dass man mal sich beide durchhören kann. Einmal das jetzt hier zum Thema Milchaustauscher und dann kommt beim nächsten Mal die Folge zum Thema Vollmilch. Und dann kann, ja, dann kann jeder überlegen, in welche Richtung er gehen möchte oder bleiben möchte. Und vielleicht findet er ja auch in seinem System noch die ein oder andere Verbesserungsidee durch den Podcast. Ja, Christoph, vielen Dank für das Gespräch, für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und noch ja weiterhin viel Erfolg bei ja der Forschung zu Milchpulver und bei der Beratung auch von den Betrieben.
Auch vielen Dank für diesen interessanten Podcast und den Betrieben wünsche ich alles Gute für die Kälberaufzucht. Bis zum nächsten Mal.
In der Podcast-Beschreibung findest du noch weitere interessante Links zu allerlei Kälberfolgen, zum Beispiel die Podcast-Folge mit Constanze Rover zur Ad libitum-Fütterung. Sie tränkt schon seit vielen Jahren ihre Kälber Ad libitum. Oder auch die Podcast-Folge über Auswirkungen von Kuhfieber auf die Kälber. Auch eine sehr interessante Podcast-Folge. Da macht es auch richtig Spaß zuzuhören, versprochen. Und natürlich die Schwesterfolge zu dieser Podcast-Folge. Dort geht es um Kälberfütterung mit Vollmilch. Du findest den Kontakt zu Christoph Wagner, meinem heutigen Interviewgast, auch in der Podcast-Beschreibung. Du kannst ihn erreichen per E-Mail unter c.wagner@salvana.com oder du rufst ihn einfach an 08 27 2 99 89 16. Ich finde diese Möglichkeiten, mit so einem Experten wie Christoph einfach mal zu telefonieren, die kann man schon gut nutzen. Denn ja, wir können einfach mit den besten Experten sprechen, wenn wir da einen Kontakt haben. Und dadurch, dass du die Podcast-Folge gehört hast, ja, kannst du eigentlich auch direkt loslegen und dann mit ihm ins Gespräch kommen. Weil manchmal sind das kleine, kurze Telefonate, ein, zwei gute Erkenntnisse, dass du was für dich umsetzen kannst auf den Hof und deine Kälberhaltung kommt weiter. Diese Möglichkeiten gilt es zu nutzen, finde ich. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Teile sie doch gerne mit den Menschen, für denen sie auch interessant sein kann. Mein Tipp, höre dir auch die Podcast-Folge zum Thema Vollmilch an. Sobald diese online ist, ist sie in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieße das Leben. Dein Christian Völkner.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.